Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Damals das weite Meer, ihre Hängematte zwischen zwei Palmen, kilometerlanger Sandstrand, diese wunderbare Möwe und diese göttliche Ruhe, Entspannung pur. Heute das Meer als Sardinenbüchse, darin Touristen wie die Lemminge am Strand Rent Your Plastic liege, all inclusive, außer Möwen und Entspannung. Wir beschäftigen uns in dieser Woche in der Weltzeit mit den Grenzen des Wachstums und heute konkret mit den Folgen von Massentourismus. Unsere Korrespondenten berichten darüber, wie sich die beliebteste spanische Touristenmetropole Barcelona, die Stadt von Gaudí und der Sagrada Familia, zur Wehr setzt gegen die Überflutung durch Touristen. Barcelona zieht pro Jahr rund 27 Millionen Besucher an. Schon lange machte den Einwohnern der Gästerummel zu schaffen. Genau wie ihrer Bürgermeisterin Ada Colau, die dem unregulierten Tourismus in ihrer Stadt den Kampf angesagt hat. Tourist go home. Oliver Neuroth und Marc Dugge sind für die Weltzeit nach Barcelona gereist, zu ihrem eigenen Schutz nicht als Touristen, sondern als Journalisten.
Die Rambla ist in Barcelona so etwas wie das Epizentrum des Tourismus. Zehntausende Urlauber schieben sich mit Flipflops und Rollkoffern über die breite Promenade, vor allem in den Sommermonaten. Wirklich leer ist es aber auch in den anderen Jahreszeiten nicht. Zu den klassischen Barcelona-Urlaubern kommen zusätzlich immer mehr Passagiere von Kreuzfahrtschiffen, die einen Tagesstopp in der katalanischen Metropole machen.
Doch viele Einwohner von Barcelona wollen nicht länger zusehen, wie der Massentourismus ihre Stadt überrollt. Sie sagen, die Rambla gehört uns, wie der Rest der Innenstadt auch. Vor etwa anderthalb Jahren gehen die Anwohner des Zentrums zum ersten Mal gegen die Urlauberflut auf die Straße. Eine Gruppe von etwa 100 Menschen. Die Demonstranten strecken Touristen auf der Rambla Plakate entgegen. Mit Sätzen wie, gebt uns unsere Stadt zurück oder der Tourismus tötet Barcelona. Rodolfo und Minerva sagen,
diese Stadt entwickelt sich zu einem Freizeitpark des Kommerz und verliert ihre kulturelle und künstlerische Seele.
Hier ist alles voller Touristen. Sie vertreiben uns regelrecht. Wir kämpfen zum Beispiel für unser Recht auf bezahlbaren Wohnraum.
Bei den meisten Urlaubern sorgen solche Aktionen für Kopfschütteln. Zum Beispiel bei diesem Touristen aus Deutschland.
Ja, an der Rambla, das ist nun mal die Flaniermeile hier in Barcelona, in Nordspanien. Und da muss man einfach mit den Leuten leben, die hier das Geld herbringen.
Andere dagegen können die Einheimischen verstehen. Dieser Urlauber sagt, ein Limit, eine Balance müsse her.
They have to find a balance. It's a question about balance.
Die Touristenflut bringt Ada Colau in eine schwierige Situation. Die Bürgermeisterin von Barcelona will einerseits, dass die Bewohner der Stadt ein zufriedenes Leben haben. Andererseits darf sie die Urlauber nicht verschrecken, was Gastronomen und Hoteliers gegen die Politikerin aufbringen würde. In einem Fernsehinterview brachte es Colau einmal so auf den Punkt.
Tourismus ist eigentlich eine gute Sache. Alle wollen eine weltbürgerliche, offene Stadt. Solche Orte möchten Urlauber besuchen. In unserem Fall ist das aber außer Kontrolle geraten. In Barcelona herrscht Massentourismus. Darunter leiden vor allem die Viertel in der Innenstadt. Und das ist schlecht für alle.
Die Stadtverwaltung hat vor ein paar Monaten eine Umfrage unter den Einwohnern zum Massentourismus gestartet. Jeder Zweite wünscht sich demnach ein Urlauberlimit, nämlich 49%. Bei einer ähnlichen Umfrage vor 6 Jahren waren es 25%, also jeder Vierte. Eine Idee von Bürgermeisterin Colau könnte den Tourismus tatsächlich spürbar eingrenzen.
Die Stadt hat beschlossen, dass im Zentrum keine Hotels mehr gebaut werden dürfen. Mehr noch, selbst wenn ein altes Hotel schließt, darf kein neues mehr einziehen. 33 konkrete Bauprojekte in Barcelona sind damit gestoppt. Die Zahl der angebotenen Hotelzimmer dürfte mittelfristig also deutlich sinken, ihre Preise dagegen weiter steigen. Aber das ist ganz im Interesse der linken Bürgermeisterin. Sie will vor allem den Billigtourismus aus der Stadt verbannen. Qualitätstouristen sollen bleiben dürfen.
Die Besucher möchten eine echte Stadt erleben. Eine Stadt, die freundlich zu ihren Einwohnern ist, mit niedrigen Mieten, mit Leben in den einzelnen Vierteln und eine Stadt, die freundlich zu Gästen ist. Deshalb müssen wir zusehen, dass die Hotelbranche nicht weiter wächst, genauso wie die illegale Vermietung von Wohnungen.
Es sind solche Sätze der Rathauschefin, die die Demonstranten auf der Rambla hören wollen. Zum Beispiel Lola. Sie freut sich über den Hotelbaustopp.
Das ist eine großartige Nachricht, denn so kann der Massenandrang auf das Zentrum vielleicht beendet oder zumindest besser kontrolliert werden.
So ruhig und friedlich wie die Gruppe rund um Lola, Rodolfo und Minerva protestieren nicht alle Tourismusgegner. Im vergangenen Jahr haben auch robustere Aktionen für Schlagzeilen gesorgt. Wie zum Beispiel jene, in der eine Gruppe Vermummter in Barcelona einen vollbesetzten Urlauberbus stoppt und ihn mit Farbe besprüht. Tourismus tötet die Stadtteile, schreibt sie in großen Buchstaben auf die Frontscheibe. Verletzt wird niemand. Das Video der Aktion verbreitet sich rasend schnell im Internet. Ähnlich wie ein Clip aus Palma de Mallorca, wo Vermummte Rauchbomben in ein Restaurant werfen.
Massen von Touristen kommen. Wir sind für sie nur Teil der Landschaft. Die Touristen merken gar nicht, was sie für schlimme Dinge anrichten.
Mit Songs wie diesen sind die Anti-Tourismus-Clips im Internet unterlegt. Die Stimmung heizt sich im Sommer vergangenen Jahres immer weiter auf. Immer wieder tauchen touristenfeindliche Schriftzüge an Wänden oder Mauern in Barcelona auf. Kommunalpolitiker verurteilen die Radikalen. Gegen den Tourismus zu protestieren, kann niemals bedeuten, Personen zu bedrohen oder Gegenstände zu beschädigen, schreibt Barcelonas Bürgermeisterin Colau auf Twitter. Andere Politiker spielen die Vorfälle herunter und sprechen von isolierten Taten, die keinesfalls die Stimmung der Bewohner der Stadt ausdrückten.
Auch die spanische Regierung schaltet sich im August 2017 ein. Der damalige Ministerpräsident Rajoy sieht das Image des Landes im Ausland bedroht und außerdem tausende Arbeitsplätze. Nach Rajoys Worten ist das Geschäft mit Urlaubern der wichtigste Industriezweig Spaniens.
2,5 Millionen Menschen in Spanien arbeiten im Tourismussektor. Er macht 13% des gesamten Arbeitsmarkts aus. Der Tourismus sorgt für Reichtum, für Arbeit und Wohlstand. Ihn anzugreifen, wie es nun einige tun, ist Unsinn.
Doch die Aktionen gehen weiter. Die Randalierer haben es offenbar auf weite Teile der touristischen Infrastruktur abgesehen. Vor einem Fahrradverleih in Barcelona, der bei Urlaubern beliebt ist, zerstechen Unbekannte die Reifen der Räder. Mitarbeiter Joan Moedano will seinen Augen nicht trauen, als er eines Morgens eine Handvoll Platten zu flicken hat.
Es gab weder eine Art Bekennerschreiben noch einen anderen Hinweis, wer dahinter stecken könnte. Deshalb können wir nicht sagen, ob es die Gruppe Aran war, die für ähnliche Aktionen verantwortlich ist.
Aran ist eine linke Organisation, die Jugendabteilung der radikalen katalanischen Unabhängigkeitspartei CUP. Sie sieht nicht nur in der Verbindung zu Spanien ein Übel, auch in der Flut von Touristen aus aller Welt. Aran bekennt sich offen zu einigen Anti-Urlauber-Aktionen. Die Gruppe will nach ihrer Darstellung vor allem auf die schwierige Wohnsituation in den Städten aufmerksam machen, die bei Urlaubern beliebt sind, auf die explodierenden Mietpreise, gerade in Barcelona. Für junge Menschen sei das Wohnen in der Nähe des Zentrums kaum mehr bezahlbar.
Die Mieten sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Viele Immobilienbesitzer vermieten ihre Zimmer nur noch an Touristen, über Vermittlungsportale wie Airbnb oder Vimdu. So verdienen sie mehr Geld als mit langfristigen Mietverträgen. Wer seine Wohnung an Urlauber vergibt, braucht in Barcelona allerdings eine spezielle Lizenz. Doch die Stadt stellt seit Jahren keine neuen mehr aus. Fast 4000 Wohnungsbesitzer scheint das nicht zu stören. Sie bieten ihre Zimmer trotzdem über die Portale an. Die Stadt wollte das vor etwa einem Jahr stoppen und verkündete Geldstrafen von 600.000 Euro gegen Airbnb und Co. Aber ein Gericht hob die Strafen wieder auf. Airbnb hat sich immerhin mittlerweile bereit erklärt, Wohnungen ohne Lizenz aus dem Angebot zu nehmen. Um eben diese illegalen Touristenunterkünfte aufzuspüren, hat die Stadt eine Spezialeinsatztruppe gegründet.
Das Lagezentrum ist nicht leicht zu finden. Es liegt versteckt im Busbahnhof von Barcelona, in einem Hinterzimmer, als würde es zur Geheimpolizei gehören. Aber um detektivische Ermittlungen geht es hier ja auch. Ricard Barrera, Chef der Zivilkräfte von Barcelona.
Nosotros lo que somos principalmente somos buscadores de evidencia.
In erster Linie sind wir Sammler von Beweisen. Dafür, dass es sich bei einer Wohnung wirklich um eine illegale Touristenwohnung handelt. Wir sehen uns die Anzeigen auf den Internetplattformen genauer an, prüfen, ob die Wohnungen offiziell registriert sind. Und wenn wir uns hundertprozentig sicher sind, dass es sich um eine illegale Wohnung handelt, melden wir das der Stadtverwaltung, damit die ein Verfahren einleitet.
In dem Großraumbüro sitzen junge Menschen vor Bildschirmen, darauf verschiedene Buchungsseiten im Internet. Mitarbeiter Walter.
Hier haben wir jetzt eine Wohnung. Jetzt schaue ich mir das Angebot genauer an und ob sie die Nummer ihrer Lizenz angeben.
Die nötige Lizenz, um die Wohnung an Touristen zu vermieten, hat vermutlich nur die Hälfte der Anbieter. Walter vergleicht die Wohnungsfotos auf der Website mit Satellitenaufnahmen der Straße. Auf welches Gebäude schaut die Wohnung? Ist sie wahrscheinlich im zweiten Stock oder im dritten? Walter macht sich Notizen, zieht sich eine Signalweste an, holt seine Kollegin Maria José und geht mit ihr vor die Tür.
Wir gehen jetzt durch das Viertel und suchen neue Touristenwohnungen. Und zwar, indem wir einfach mit den Nachbarn reden.
Die beiden wissen, dass viele in Barcelona genervt sind von den Touristenwohnungen. Doch Maria José will das nicht überbewerten.
Es gibt hier keine Touristenphobie, nein. Wir haben immer viele Touristen gehabt. Barcelona ist eine sehr offene Stadt, nie gab es Probleme. Aber wenn das jedes Maß überschreitet, kein Benehmen mehr herrscht, sich die Mieten verdreifachen und die Anwohner in andere Viertel ziehen müssen, dann stört es die Menschen.
Von den früheren Nachbarn sei kaum noch einer da. In Traditionsgeschäfte seien vor allem Souvenirläden eingezogen und in die Wohnungen Touristen. Die wenigsten davon würden von Privatleuten vermietet, sagt Walter, sondern meist von großen Unternehmen geführt. Sage und schreibe, 15.000 Touristenwohnungen soll es in Barcelona geben. An einem Hauseingang bleibt Walter stehen und fragt einen älteren Herrn, ob hier Touristenwohnungen seien.
Die sind hier überall, ein Desaster.
Walter zückt sein Smartphone. In einer App kann er überprüfen, ob die Touristenwohnungen gemeldet sind. Der Rentner klagt unterdessen sein Leid, erzählt von dem, was sich hier in den Nachbarwohnungen abspielt, von denen er längst nicht mehr die Eigentümer kennt. Einmal gab es so viel Lärm, erzählt er, dass ein Anwohner die Polizei rief.
Die Polizei hat dann aus der Wohnung 20 Leute rausgeholt, alle nackt. Denen wurde noch nicht mal Gelegenheit gegeben, sich anzuziehen. Auf die Straße, hieß es. Komplett nackt. Die Männer wie die Frauen.
Viele Menschen erzählen solche Geschichten in Barcelona. Immerhin, seit Zivilinspektoren wie Walter und Maria José die Straßen durchkämmen, ist die Zahl der entdeckten illegalen Wohnungen deutlich gestiegen. Im Stadtteil Barceloneta gäbe es aktuell mindestens 800, sagt Manel Martinez. Er ist der Chef eines Nachbarschaftsvereins, der gegen die illegale Ferienvermietung kämpft. Jede zehnte Wohnung in dem Viertel am Strand werde somit zweckentfremdet, rechnet Manel vor. Hat sich die Lage immerhin etwas entspannt, seitdem die Stadt genauer kontrolliert?
Leider nicht, meint Manel. Die Branche habe sich sogar noch professionalisiert. Investoren würden gleich ganze Wohnblocks aufkaufen und die einzelnen Apartments an Urlauber vergeben. Ein Riesengeschäft. Der Nachbarschaftsverein beobachtet, dass sich vor allem Sauftouristen in solche Wohnungen einquartieren. Eine Klientel, die nachts laute Partys feiert und sich auf der Straße gerne mal daneben benimmt, sagt Manel. Er schlägt folgende Lösung des Problems vor.
Es müssen andere Orte gefunden werden, an denen sich dieses Publikum aufhält. Die Tourismusindustrie sollte sich für diese Leute weiterentwickeln. Der Tourismus hier bei uns muss einfach die Werte der Stadt respektieren.
Ein Vorstoß des Nachbarschaftsvereins von Barceloneta zusammen mit einigen Hotels der Stadt hat kaum etwas bewirkt. Die Plakatkampagne hieß Hotelzimmer für Touristen, Wohnungen für Nachbarn. Hoffnung macht den Gegnern der illegalen Ferienvermietung in Barcelona die Tatsache, dass die Stadtverwaltung die Sanktionen heraufgesetzt hat. Wer eine illegale Touristenwohnung betreibt und erwischt wird, der muss bis zu 60.000 Euro zahlen.
Tourists go home. Das Ende des Wachstums in Barcelona, Marc Dugge und Oliver Neuroth berichteten. Ja, es weihnachtet mal wieder. Zeit für viele Kälte, Kitsch und Kommerz an einem gepflegten Karibikstrand hinter sich zu lassen. Es gibt derzeit pro Jahr über 1,2 Milliarden internationale Reisen. Bis 2030 sollen es 1,8 Milliarden sein. Unsere Spanien-Korrespondenten haben nicht nur Barcelona, sondern im vergangenen Jahr auch Mallorca, einen weiteren Tourismus-Hotspot, besucht. Hören wir mal rein.
Hier in dieser Halle beginnen die Ferien. Für so ziemlich alle Mallorca-Urlauber. Die Ankunftshalle im Flughafen von Palma de Mallorca. Jetzt im Sommer schieben sich Menschenmassen durch den Saal. Am letzten Juliwochenende hat der Flughafen Palma einen neuen Rekord verzeichnet. Zum ersten Mal wurden 180.000 Passagiere abgefertigt. An einem einzigen Tag. Der Touristenansturm habe die Atmosphäre in seiner Straße sehr verändert, sagt Pera. Große Ketten hätten alteingesessene Läden verdrängt, die Mieten nicht mehr bezahlen konnten. Sicher, es sei schön, dass Touristen nach Palma kommen und die Stadt beleben, aber es dürfe eben nicht zu viel werden.
Wenn mich jemand fragt, was das typische Geräusch meiner Straße ist, dann muss ich sagen, der Lärm der Rollkoffer auf dem Pflaster ab 6 Uhr morgens. Das ist wirklich so, ziemlich vielsagend, oder?
Ziemlich vielsagend. So klingt Urlaub auf Mallorca im vergangenen Jahr. Zu Gast im Studio ist heute Laura Jäger, Referentin für Tourismus und Entwicklung bei Brot für die Welt in Berlin und dort Leiterin der Arbeitsstelle Tourismuswatch. Guten Tag.
Hallo.
Urlaub auf Malle, eine Option auch für Sie?
Für mich persönlich kommt das eher nicht in Frage, denn mich würden allein diese Touristenmassen während der Hauptsaison schon abschrecken.
Das heißt, Sie waren da noch nie?
Ich war noch nie auf Malle, nein.
Okay. Wir wollen ja heute mit Ihnen über die Grenzen des Wachstums im Tourismus sprechen, über ein Phänomen, das unter dem Begriff Overtourism nicht nur in Fachkreisen schon lange geläufig ist. Was ist die Aufgabe von Tourismus Watch, wo Sie arbeiten in diesem Zusammenhang?
Tourism Watch setzt sich für einen sozial- und umweltverträglichen Tourismus ein. Wir sind überzeugt davon, dass der Tourismus wichtige Impulse für nachhaltige Entwicklung setzen kann, indem er zum Beispiel die Wirtschaft ankurbelt, Jobs schafft, aber eben auch Menschen aus allen möglichen Kulturkreisen zusammenbringt. Allerdings bringt er auch Probleme mit sich. Tourism Watch schafft Bewusstsein für die Schattenseiten des Tourismus, wenn zum Beispiel Bauern in Costa Rica buchstäblich das Wasser abgegraben wird, um Swimmingpools zu füllen, wenn Fischer in Sri Lanka den Zugang zum Strand verlieren, weil dort Hotelanlagen gebaut werden oder weil Kinderarbeit und Ausbeutung im Tourismus ein weit verbreitetes Phänomen sind. Kurz, der Tourismus kann die Menschen also vor große Herausforderungen stellen und sie sogar in ihrer Existenz bedrohen. Aber es gibt auch Alternativen. Das heißt, wir sensibilisieren Reisende dafür, welche Auswirkungen ihr Reiseverhalten haben kann. Aber wir geben auch Tipps und Hinweise, wie man stattdessen fair reisen kann. Gleichzeitig suchen wir den Dialog mit den Tourismusunternehmen. Wir fordern von ihnen, dass sie Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, dass sie die Rechte der Menschen vor Ort aktiv schützen, dass sie aber auch weniger Ressourcen verbrauchen und faire Arbeitsbedingungen schaffen. Das heißt letztendlich, wenn man umdenkt und alle an einem Strang zieht, sodass der Tourismus den Menschen vor Ort nicht schadet, sondern im Gegenteil ihnen sogar nützt, dann kann der Tourismus ein wichtiges Instrument für nachhaltige Entwicklung sein.
Und wie viele Menschen kommen da so pro Woche auf Sie zu?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir kriegen diverse Anfragen. Wir kriegen gerade seitdem das Thema Overtourism in aller Munde ist, vermehrt Medienanfragen dazu. Wir arbeiten aber vor allem in Dialogformaten mit Unternehmen, mit politischen Entscheidungsträgern zusammen. Wir sind da sehr aktiv, auch in zivilgesellschaftlichen Netzwerken. Also das ist ein bunter Strauß an Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten.
Wenn wir mal nach Europa schauen, auf Städte, die vor allem von Overtourism betroffen sind, wie zum Beispiel Rom, Dubrovnik, Reykjavik, Amsterdam, Venedig oder Barcelona, sind das Orte, an die man heute als Tourist noch bedenkenlos reisen kann? Wenn Sie sagen, Sie üben in Ihrem Verein so eine Art Beraterfunktion aus, sagen Sie auf keinen Fall Venedig?
Ich glaube, bedenkenlos sollte man eigentlich fast nirgendwo hinreisen. Aber wenn man sich der Problematik bewusst ist, die zum Beispiel auch in solchen Städten zu finden ist, dann kann man natürlich versuchen, Lösungen zu finden. Also hier in Europa nehmen wir die Folgen von Overtourism ganz bewusst wahr. Wir bekommen sie teilweise am eigenen Leib mit, weil zum Beispiel mehr Touristen in unseren eigenen Kiezen unterwegs sind oder weil unsere Miete steigen. Aber was wir uns häufig nicht so bewusst machen, ist, dass Overtourism auch außerhalb der europäischen Hauptstädte ein Problem ist. Also das Tourismuswachstum auf Costa Rica beispielsweise führt eben dazu, dass die Wasserknappheit steigt und die Ernten der Bauern in Gefahr sind. Das bedeutet jetzt nicht per se, dass man da überhaupt nicht mehr hinreisen sollte, aber man muss sich im Vorfeld Gedanken machen. Wenn ich zum Beispiel nach Costa Rica fahre, am Meer, brauche ich da überhaupt einen Pool? Oder muss es wirklich Venedig während der Hauptsaison sein? Vielleicht habe ich als Tourist auch eine viel bessere Erfahrung, wenn ich im November reise, dann ist es vielleicht nicht so warm, aber ich schiebe mich auch nicht mit Massen von anderen Leuten über den Markusplatz.
Stichwort mit den Massen schieben. 3 Tage New York zum Schnäppchenpreis, 1 Woche Singapur, 1 Kurztrip nach Bali. Da ist man ja in der Regel auch gerade an Weihnachten auch nicht alleine unterwegs. Und das Ganze dann bitte alles billig, billiger, am billigsten. Dieses Konsumieren als Lebensstil betrifft ja nicht nur das Reisen. Kurieren Sie da nicht an den Symptomen statt an den Ursachen?
Heute wird das Reisen immer billiger und bequemer. Wir reisen immer häufiger, weiter und kürzer. Und auch die Unternehmen suggerieren uns, dass wir eigentlich dieses Lifestyle-Phänomen von Reisen brauchen, um glücklich zu sein. Aber ich denke, dass Reisen eigentlich die perfekte Gelegenheit bieten, um aus dieser Konsumwelt und aus unserem stressigen Alltag auszusteigen, um nochmal zu entschleunigen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt beim Reisen, dass man mit den Menschen vor Ort in Kontakt kommt, dass man nicht von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten hastet, sondern dass man auch Zeit für Unvorhergesehenes einplant und sich wirklich auf den Moment einlässt. Dann gewinnt man neue Einblicke hinter die touristischen Kulissen und das bildet ungemein und erweitert den eigenen Horizont.
Und am Horizont sehe ich dann schon die Flieger kreisen. Ist Reisen mit dem Flugzeug in ferne Länder aus Ihrer Sicht schon per se verwerflich?
Die Anreise mit dem Flugzeug ist natürlich die Achillesferse einer jeden Reise. Die Klimawirkung vom Tourismus lässt sich auf keinen Fall wegdiskutieren. Fliegen ist bei weitem die klimaschädlichste Form der Mobilität. Gleichzeitig muss man sich bewusst machen, dass ungefähr nur 5-10% der Weltbevölkerung jemals in einem Flugzeug saß. Das sind natürlich aber gerade diejenigen, die die Folgen des Klimawandels nicht zu spüren bekommen, sondern die spüren gerade die Menschen, die selber noch nie in einen Flieger gestiegen sind. Das heißt, Fliegen ist letztendlich auch eine Frage der Gerechtigkeit. Und deswegen sollte man meiner Meinung nach Flüge, wo immer möglich, auf jeden Fall vermeiden. Dort, wo es Alternativen gibt, auf nachhaltigere Mobilitätsangebote zurückgreifen. Das ist natürlich bei Fernreisen nicht unbedingt möglich. Deswegen gilt grundsätzlich lieber seltener eine Fernreise übernehmen, dafür aber länger bleiben. So als Faustregel kann man sich daran orientieren, dass man für einen Flug von bis zu 1000 Kilometer Distanz ungefähr mindestens 8 Tage bleiben sollte. Bei einer Flugdistanz über 2000 würde ich dazu raten, mindestens 2 Wochen vor Ort zu bleiben.
Das eine ist, was wir selber berücksichtigen können bei solchen Reisen. Das andere ist, dass die betroffenen Länder, Inseln und Städte, nicht nur Mallorca und Barcelona, beginnen sich zu wehren gegen die Fluten von Touristen. In Machu Picchu in Peru wird der Zugang zu den Ruinen beschränkt. Norwegen will die Zufahrt zu den Fjorden für Kreuzfahrtschiffe sperren. In Thailand gibt es Inseln, die während der Hochsaison für den Tourismus gesperrt werden. Tourists go home, ist das der richtige Weg?
Ich halte es auf jeden Fall für dringend nötig, dass wir Tragfähigkeitsgrenzen für die einzelnen Zielgebiete festlegen. Wir müssen uns auf jeden Fall abkoppeln von diesem komplett ungebremsten Wachstum. Also überall dort, wo Overtourism schon zum Problem geworden ist, da denke ich, kommt man ohne rigorose Beschränkungen eigentlich nicht weiter. Da muss man jetzt erstmal gucken, dass man schlimmeren Schaden verhindert und auch den lokalen Bewohnern, aber auch der Natur wieder Raum gibt, sich zu erholen. Letztendlich ist aber zum Beispiel nur die gezielte Besucherlenkung oder auch hier mal ein bisschen weniger Kreuzfahrtschiffe in bestimmte Buchten lassen, eher ein Rumdoktern an Symptomen. Eigentlich muss man viel früher ansetzen und man muss gucken, dass man die Bewohner nicht nur mit den negativen Folgen des Tourismus allein lässt. Statt auf große Strukturen zu setzen, müsste man eher einen kleinteiligen Tourismus entwickeln und man müsste eben auch durch Bürgerbeteiligung sicherstellen, dass die Einwohner diesen Tourismus direkt steuern können, dass sie auch sagen können, wann es zu viel ist.
Die dahinter steckende Frage ist doch, wie können die Bedürfnisse der Touristen befriedigt werden, ohne dass übermäßig Ressourcen verschlissen werden und die Bevölkerung belastet wird? Ist das ein unlösbarer Konflikt aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, was hilft, ist, dass man sich vor Augen führt, dass man die Menschen in den Mittelpunkt stellen muss. Also die Menschen, die in den Zielgebieten leben, ihre Rechte und Bedürfnisse. Denn schließlich findet der Tourismus ja unmittelbar vor ihrer Haustür statt. Das heißt, sie müssen den Tourismus mitgestalten. Das ist der eine Aspekt. Und dann geht es aber auch darum, dass wir nicht immer nur weiteren Wachstumsrekorden im Tourismus hinterher eifern, sondern dass wir eben den Tourismus daran messen, inwieweit er tatsächlich zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt. Inwieweit er zum Beispiel soziale Gerechtigkeit fördert, Menschen- und Arbeitsrechte schützt. Oder aber, wie man das Problem der Klimagerechtigkeit in den Griff bekommen kann. Und wie man das Tourismuswachstum letztendlich vom Ressourcenverbrauch entkoppeln kann.
Die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Informationen zum nachhaltigen Reisen waren das von Laura Jäger, Referentin für Tourismus und Entwicklung bei Brot für die Welt. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler.